Ich glaube, ihr habt eine gute Wahl getroffen für heute Abend, eine Stunde lang. Okay, Bühne frei zum Thema, wer bin ich? Bin ich überhaupt wer?
Hallo? Hallo? Jetzt? Okay. Na, mein Liebes, auch ein Stückchen Sahnetorte?
Oh nee, du, für mich.
Einschalte, hoch, hoch.
Klappe die zweite.
Na, mein Liebes, auch ein Stück Sahnetorte?
Oh nee, du, für mich nur ein Wasser.
Aber du isst doch sonst so gerne Sahnetorte.
Ja, aber ich habe mir heute eine Zeitung gekauft und da steht drinne, bei meiner Größe darf man nur 45 bis 50 Kilo wiegen. Und wenn man darüber ist, stehen da genau Tipps, wie man sich wieder so ein perfektes Gewicht zustellt.
Ach komm, du bist okay, ich mag dich.
Das ist typisch, Mann. Ey, guck dir das doch mal an hier. Das ist überall Fett hier. Eklig.
Spinnst du?
Ach, ich glaub's ja wohl nicht. Du kapierst doch gar nichts. Da, guck dir das Mädel da drüben an. So will ich aussehen.
Wie oft habe ich dir schon erklärt, du sollst nicht ständig vergleichen. Ich mag dich und damit basta.
Du mit deinem Gesülze von wegen, ich mag dich. Ey, du hast keine Ahnung, weißt du das?
Ja?
Hallo, Papa.
Na, Maria, wie war's in der Schule? Was ist denn jetzt schon wieder los?
Ach, ich muss dir sagen, ich hab eine 4 in Physik gekriegt.
Maria, ich glaub's ja wohl nicht. Du frisst dich bei uns durch und du strengst dich überhaupt nicht mehr an.
Nein.
Maria, so geht das nicht weiter. Du bist nichts wert, gar nichts. Das geht nicht.
Vielleicht habt ihr ja schon mal eine ganz ähnliche Situation erlebt, entweder zu Hause oder mit eurem Freund in einem schönen Straßencafé. Wir haben festgestellt bei der Vorbereitung, alles, was wir erleben, egal ob positiv oder negativ, das hinterlässt Spuren. Es geht nicht spurlos an uns vorüber. Egal wie alt wir sind, ob jung, Mittelalter oder ganz alt, es bleibt immer ein ganz tiefer Eindruck in uns drin von dem, was wir erleben. Und deshalb finde ich es gut, und wir alle zusammen finden es gut, dass wir uns jetzt eine Stunde lang Zeit nehmen, um über ein ganz, ganz wichtiges Thema nachzudenken. Und ich hoffe, ihr habt einen Stift gezückt und vielleicht euer kleines Liederbuch, dass wenn euch irgendwie was wichtig wird und ihr denkt, oh ja, da muss ich dran arbeiten, dass ihr das auch umsetzt und aufschreibt und nicht gleich wieder vergesst. Es ist ja so, dass wir in diesen Tagen ganz, ganz, ganz viel hören. Und da ist vielleicht eine Hilfe, man schreibt sich auch mal was auf. Frauen unter sich, schön, dass wir nachdenken können über ein persönliches Thema. Und eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, dass wir uns mal persönlich vorstellen würden, ihr untereinander, wir, euch, Die Zeit reicht leider nicht. Aber wir haben gedacht, wir machen das mal stellvertretend für euch. Wir stellen uns kurz vor und müssen natürlich gleich dazu sagen, wir sind keine Experten. Manche fragen sich jetzt vielleicht, warum machen ausgerechnet die den Vortrag, das Seminar? Wir sind keine Psychologen, wir haben alle nicht studiert, wir sind keine Ärzte, aber wir haben manchmal selber Probleme mit dem Thema. Also wir stehen nicht drüber, sondern wir sind alle so, wie wir da vorne stehen und sitzen alle mittendrin. Dass wir uns manchmal fragen, wer sind wir eigentlich? Sind wir was wert? Wir haben es nicht im Griff, aber wir sind alle in guter Behandlung. Und deshalb haben wir den Mut, heute Nachmittag oder heute Abend ein paar Dinge weiterzugeben. Okay, kurze Vorstellung.
Hi, ich bin die Claudia. Ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Mecklenburg. Und ich lerne gerade in Güstrow, vielleicht kennt das einer, Erzieher.
Kleine Frage noch an Claudia. Claudia, wann hast du dich zum ersten Mal mit dem Thema Selbstwert beschäftigt?
Ich glaube, das weiß ich gar nicht mehr so genau, aber ich weiß, dass ich ziemlich oft meinen Selbstwert von meinen eigenen Leistungen abhängig mache. Und ja, wenn ich halt Leistungen erbringe, dann fühle ich mich manchmal richtig so, ich habe es geschafft. Und manchmal dann komme ich mir voll wertlos vor.
Hallo, ich bin Maria, bin 19, komme aus Rostock und mache in 6 Wochen mein Examen zur Ergotherapeutin. Und ich habe mich das erste Mal mit dem Selbstwert beschäftigt, da war ich noch im Kindergarten, weil ich habe 2 Cousins und die wohnen immer bevorzugt, die haben bei meinen Großeltern gelebt und ich durfte bei mir da und habe gearbeitet und wurde nie gelobt und die waren halt immer was Besseres, habe ich auf jeden Fall so empfunden.
Hallo, ich bin die Christine. Ich komme aus Jörnsdorf, das ist auch in Mecklenburg. Und ich bin 15 Jahre alt und bin noch Schülerin. Ich muss sagen, ich habe eigentlich noch nie so richtig intensiv über das Thema Selbstwert nachgedacht, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Ich bin Schwester Dorothee Krupp. Ich wohne auch in Mecklenburg, auch in Jörnsdorf. Ich bin Religionslehrerin und mache Kinder- und Jugendarbeit, ein bisschen Frauenarbeit, dort in der Gemeinde. Bin 38 Jahre alt und zum ersten Mal beschäftigt habe ich mich damit, als ich eigentlich noch ein ganz kleines Kind war. Ich habe 3 Brüder und ich weiß noch ganz genau, meine Mutti hat ganz viel selber für uns genäht und sie hat uns auch Bettbezüge selber hergestellt. Aber man kann ja nicht 4 auf einmal fertig haben. Und dann war das so, ich lag abends im Bett, oben im Stockbett und meine Brüder haben zuerst die fertigen Bettbezüge bekommen. Und ich weiß noch, wie ich im Bett lag und gedacht habe, naja, ich bin eben nicht so wichtig. Und seitdem hat mich das Thema immer wieder begleitet und gestreift. Ja.
Hallo, ich bin die Becky, ich bin auch schon ganz schön alt. Ich bin mittlerweile auf der Bibelschule gelandet, in Adelshofen, ich kann es empfehlen. Und das erste Mal mit dem Thema Selbstwert, so richtig beschäftigt kann ich es nicht nennen, aber wo ich mich ziemlich wertlos gefühlt habe, ich komme aus einem kleinen Dorf im Schwarzwald und man kriegt nur Freunde, wenn man im Dorf wohnt und wenn man relativ viel Geld hat. Ich habe 5 Geschwister und ich wohne auf dem Berg und so hatte ich während meiner Grundschulzeit eigentlich nur die Freunde, die sonst keiner wollte. Und dann kommt das Gefühl hoch, bin ich eigentlich nicht wertvoll? Warum mögen mich die Coolen gar nicht? Ach ja, genau. Was mich jetzt interessieren würde, und ich würde am liebsten das Mikrofon schnappen und losziehen und euch fragen, warum seid ihr hergekommen? Mit was für Erwartungen seid ihr gekommen? Seid ihr gekommen, weil ihr euch wirklich drüber Gedanken macht, selber zu Hause im Zimmer? Oder seid ihr gekommen, weil ihr denkt, naja, vielleicht kann ich es mal im Teenie-Kreis oder im Jugendkreis anwenden und den anderen Menschen sagen, warum sie wertvoll sind? Oder sitzt du vielleicht da und denkst an ganz anderen Menschen, vielleicht an deine Freundin, wo du merkst, die rutscht gerade in zum Beispiel in Magersucht oder in Essbrechsucht rein und du weißt nicht, wie du ihr vermitteln kannst, dass sie wertvoll ist, auch wenn alle Umstände um sie herum andere Sachen sprechen. Und ich wünsche euch das auch, dass ihr nicht nur für die anderen hört, sondern für euch selber was ganz Wertvolles mitnehmen könnt. Schwester Dorothee hat mir verboten, loszuziehen und euch zu fragen, deshalb darf sie jetzt weitermachen.
Also im Vorfeld hatten wir uns immer wieder Zeit genommen, über das Thema nachzudenken. Es beschäftigt uns eh. Und wir haben eine Fülle von Material zusammengetragen und überlegt, hin und her Gedanken gemacht. Und dann hatten wir ein Riesenproblem. Wir haben nur 60 Minuten. Und das nächste Problem ist, wir haben gedacht, oh, wenn da einer kommt und eigentlich gar nicht merkt und weiß, dass er wertvoll ist, und jetzt vielleicht mit der Erwartung kommt, naja, ich gehe in das Seminar, 60 Minuten nach, gehe ich mit einem richtig guten Selbstwertgefühl wieder raus. Müssen wir euch leider jetzt gleich enttäuschen, das funktioniert nicht. Also wir leben ja heutzutage in einer Quick-Instant-Gesellschaft, muss immer alles schnell gehen, alles immer flott, Automat, wirfst dein Geld rein, steckst die Karte rein, unten kommt das Produkt raus, oder McDrive, musst nur hinfahren, nicht mal aussteigen, holst deine Sachen, rasante Fahrt, geht alles weiter, so sind wir drauf. Muss immer alles schnell gehen. Und ich merke das bei mir selber auch, ich bin vom Typ her eher ungeduldig. Ich will das auch immer schnell haben. Und mich regt es auf, wenn was lange braucht. Wenn ich mir meine Haare wieder schön frisiere, geht es flott. Mich schnell umziehen, neue Kleider, geht auch flott. So an meinem Äußeren was zu machen, das ist schnell gemacht. Bisschen Make-up auflegen oder sonst was, kein Problem. Aber die Dinge, die unser Herz betreffen, es geht eben nicht so schnell. Das ist nicht wie beim Friseur, gehst rein, neue Frisur, kommst mit der neuen Frisur raus, fühlst dich gut. So funktioniert das Seminar heute Abend nicht. Und Claudia hat einen Wunsch formuliert für diesen Abend heute.
Ja, wie ihr sehen könnt, sind hier Samenkörner und wir als naturbewusste Mecklenburger haben uns gedacht, dass wir einen ganz, ganz, ganz besonderen Wunsch für heute Abend haben, nämlich dass ein Samenkorn in unser Herz fällt und dass es irgendwann aufgeht wie eine Sonnenblume und unser Selbstwert wachsen kann und blühen und gedeihen kann. Das ist unser Wunsch für heute Abend.
Und der Wunsch ist, dass wir uns einfach selber auch die Zeit gönnen, weil was schön werden will und soll, braucht einfach Zeit. Dafür spricht die Natur. Wir haben uns den Abend vorgestellt. Wir wollen den Abend mit 4 Fragen irgendwie strukturieren. Erstens die Frage stellen, warum ist das Thema eigentlich so lebensnotwendig? Warum kann man nicht darauf verzichten? Zweite Frage, dass wir mal klären, wovon hängt eigentlich unser Selbstwertgefühl ab? Dritte Frage, wo liegt eigentlich das Problem bei dem Thema? Und das vierte ist eigentlich das Wichtigste, wo finden wir Hilfe? Okay, zum Ersten. Warum ist das Thema lebenswichtig? Und wir wollen versuchen, mit 3 Demonstrationen kurz zu zeigen, warum es wichtig ist.
Ich krieg doch eh keinen Ausbildungsplatz. Und für mich interessiert sich auch eh kein Junge. Ach, für mich interessiert sich überhaupt niemand. Ich sehe ja nicht so aus wie einer von diesen Filmstars. Und in der Kirchgemeinde arbeite ich auch nicht ehrenamtlich mit, weil die anderen, die können das doch sowieso alle besser. Ich kann gar nichts. Am liebsten verkrieche ich mich in mein Zimmer, höre Musik und versuche, das alles zu vergessen.
Ha! Dem werde ich zeigen.
Den werde ich zeigen. Die denken wohl, ich kann gar nichts. Ey, mir reicht es langsam. Ich werde lernen bis zum Abwinken. Meinen Abschluss werde ich mit 1,2 machen. Die werden schon sehen, was sie davon haben. Mir nicht zutrauen. Und abnehmen werde ich auch. Ich werde einfach nichts mehr essen. Das geht einfach nicht. Die müssen kapieren, dass ich auch was kann.
Oh, scheiße, bin ich gut. Wow, die anderen Mädels können es eh nicht mit mir aufnehmen. Ey, meine Figur, mein Handy, meine Freunde, ach Gott, bin ich gut und toll und schön. So geil. Die Welt steht mir offen, die Jungs liegen mir zu Füßen und die Arbeitnehmer, nein, die Arbeitgeber, stehen eh Schlange und versuchen mir einen Arbeitsvertrag unterzujubeln.
Vielleicht habt ihr es gemerkt, warum ist das Thema lebenswichtig? Unsere Lebenseinstellung und unsere Lebensgestaltung, die hängen von unserem Selbstwertgefühl ab. Also so wie du lebst, so wie du denkst, wie du fühlst, was du willst, wie du drauf bist, das hängt alles vom Selbstwertgefühl ab. Wenn du keins hast oder kaum eins, geht es dir wie Tini. Oder wenn du nur so strotzt, scheinbar, vielleicht wie Becky. Es hängt alles davon ab. Und es ist ja komisch, die einen strotzen vor Selbstbewusstsein und die anderen, die entschuldigen sich fast noch, dass sie überhaupt auf dieser Welt sind. Ich weiß nicht, zu welcher Gruppe du gehörst, wo du dich wiederfindest. Wie kommt es eigentlich, dass wir so unterschiedlich drauf sind? Und das versuchen wir jetzt einfach mal zu beantworten. Und zwar wollen wir das relativ persönlich machen. Die Frage, wovon hängt unser Selbstwertgefühl ab? Es gibt so Schlagworte, also ich war noch mal im Internet, habe mal geguckt, was da alles auf dem Markt ist zum Thema Selbstwert. Es gibt Bücher, Bücher, Bücher. Und alle haben die gleiche Antwort. Unser Selbstwertgefühl hängt ab von unserer Familie, unserer Familiengeschichte, von unserer Erziehung, von unseren Freunden, von unserer Gesellschaft, den Medien, die auf dem Markt sind, den Meinungen von den Leuten, die was über uns denken, über unsere Erfolge, Misserfolge, die Denkstrukturen, die wir uns so angewöhnt haben und noch persönliche Dinge. Davon hängt unser Selbstwertgefühl ab. Und wir wollen jetzt mal diese Schlagworte einfach mit persönlichen Erlebnissen füllen. Und vielleicht entdeckt ihr euch irgendwo wieder und merkt, vielleicht heute zum ersten Mal oder heute erneut, wovon ihr euch abhängig macht. Da wäre zum ersten Mal Familie, Erziehung. Becky, da hast du was dazu erlebt.
Okay, vor gut einem Jahr war ich in Mecklenburg zum Praktikum bei Schwester Dorothee. Und ich musste mich wieder auf den Weg mit meinem Auto machen. Runde in Süden, 10 Stunden Fahrt standen mir bevor. Und erstens hatte ich Zahnschmerzen, zweitens hatte ich total Angst, weil wir hatten eine Woche zuvor einen ganz schön krassen Autounfall erlebt. Ich fahre auf die Autobahn drauf und ich denke, wie soll ich das nur schaffen? Am liebsten würde ich am Straßenrand anhalten, heulen, meinen Papa anrufen und sagen, er soll mich abholen. Geht nicht, 10 Stunden weit weg. Aber auf einmal klingelt mein Handy, mein Papa ruft an und fragt, Becky, du müsstest doch jetzt gerade losfahren. Ich sage, ja, aber ich will nicht und habe ihm ein bisschen vorgeheult und er meint so, ich rufe in 2 Stunden nochmal an und frage, wie weit du bist. Einfach dieses Gefühl, es ist jemand da, der denkt mit dir, der fragt nach, gibt mir die Sicherheit, da ist jemand da, der mag mich und der will wissen, wie es mir wirklich geht. Der ist für mich.
Maria hat auch was dazu erlebt?
Ja, bei mir ist es nicht ganz so positiv. Also ich habe vor 3 Jahren meinen Schulabschluss gemacht und am Tag unserer Zeugnisausgabe hieß es, dass einer von unseren Jungs gestorben ist. Es stand noch nicht ganz fest und wir waren bereit, um reinzugehen in den Saal, wo die Zeugnisse ausgegeben werden sollten. Und der Vater von der einen aus meiner Klasse ist Feuerwehrmann und kam hin und hat halt genickt und hat gesagt, ja, er ist tot. Sie ist ihm im Arm gefallen und er hat sie weggestoßen und hat gesagt, geh jetzt rein, du musst jetzt stark sein, du musst das jetzt abkönnen. Und im Nachhinein hat sie mir erzählt, dass das nicht darüber geredet wurde, dass ihr nur klar gemacht wurde, du musst das schaffen, du musst stark sein, sei nicht so schwach.
Ich habe die ganze Situation als Lehrerin erlebt an der Schule und ich habe mich dann am nächsten Schultag mit den Schülern getroffen und war Möglichkeit zu reden und dann haben die gesagt, kein Lehrer hat bisher mit uns über diesen Christian geredet, dass er tot ist. Und dann haben die erzählt, es löst bei uns aus, es ist den Lehrern eigentlich scheißegal, ob es uns gibt oder ob es uns nicht gibt. Dieses Gefühl, es juckt eigentlich eh niemand, dass wir da sind, wie es uns geht, das stand damals im Raum. Das hat mich selber ganz tief bewegt. Und ich denke, man könnte diese Liste noch fortsetzen. Angenommen, du kommst aus einer Familie, wo sich die Eltern gestritten haben und es kam vielleicht zu einer Scheidung. Ich hatte mal 2 Jungs in der Klasse, die haben mir dann erzählt, sie saßen heulend in der Badewanne, Drittklässler, weil sie damit nicht klarkamen. Ja, und auch das Gefühl, vielleicht bin ich ja schuld, dass meine Eltern sich getrennt haben. Und wer sind wir jetzt? Schuld? Ich bin nichts wert, wegen mir? Und das Selbstwertgefühl sinkt in den Keller. Oder du hast vielleicht erlebt in deiner Familie, dass dir nie was zugetraut wurde. Ja, es ist immer alles für dich gemacht worden. Im ersten Moment ganz nett, aber du hattest nie die Möglichkeit, dich auszuprobieren. Vielleicht nie erlebt, Mensch, ich kann was. Und es löst aus, ich fühle mich überhaupt nicht wichtig. Mir traut keiner was zu, egal ob es mich gibt. Oder eben das Gegenteil. Und wenn es nur was ganz Kleines ist, mein kleiner Nachbarjunge, der durfte staubsaugen bei meiner Mutti. Das durfte er zu Hause nicht. Und das hat ihn so gefreut, er wollte immer staubsaugen. Und da war er so stolz drauf, hey, ich kann was, ja? Also alles löst irgendwas aus. Nicht nur die Familie, die Erziehung, auch Freunde. Und da hat Becky auch wieder was erlebt.
Vielleicht kennt jemand von euch den Film Anne of Green Gables. Wir zu Hause durften den anschauen, das ist einer von meinen Lieblingsfilmen. Die Anne, ein Waisenkind, wünscht sich nichts mehr als eine Busenfreundin, eine verwandte Seele zu finden. Und tatsächlich, sie findet eine, die Diana, und das ist ihre Freundin des Lebens, mit der sie alles teilt. Und ich finde, Freundinnen sind im Grunde die beste Erfindung, die Gott machen konnte. Und wenn ich euch einen Tipp geben darf, sucht euch Freundinnen. Die sind besser als irgendein Freund, weil die sind immer noch da. Auch wenn die Freundschaft zu Ende geht oder wenn man heiratet, Freundinnen braucht man auf jeden Fall. Für mich ist es was ganz arg Wertvolles, was mein Selbstbewusstsein irgendwie geprägt hat und auch stärkt. Zum Beispiel heute Nachmittag war ich echt ein bisschen K.O. von all den Begegnungen hier und oft Smalltalk und wie geht's und ja und schön. Und ich treffe eine Freundin und ich wusste, ich habe nur 5 Minuten Zeit, weil sie wieder gehen muss. Und ich erzähle ihr in kurzen Worten, wie es mir geht. Und sie nimmt mich am Schluss in den Arm und sagt, du Becky, ich bete für dich. Und ich weiß, sie betet jetzt für mich, für das, was wir hier sagen. Und es tut einfach gut zu wissen, die steht hinter mir. Aber genauso können Freundschaften auch oder Freundinnen das Leben ganz arg negativ prägen, wenn sie Sätze raushauen, die total unüberlegt sind. Du tust irgendwas und sie sagen, na, das ist ja typisch von dir. Und es ist eigentlich was, was dir misslungen ist und was du nicht absichtlich gemacht hast und so, ja, war ja klar, ist immer so bei dir. Oder, naja, aus der Familie ist noch nie was Gescheites gekommen. Die können gar nicht intelligent sein. Oder das sind die Bauernmädels, das ist immer so. Bei mir hat ein Satz ganz lang mich und mein Selbstwert geprägt. Ich habe mich von meinem Freund getrennt und nach einem halben Jahr hat er mir einen Brief geschrieben und hat gemeint, er möchte mir vergeben für all das, was geschehen ist. Und schreibt den Satz hin, du warst eh nie meine Traumfrau. Und ich dachte so, hallo, warum warst du mit mir zusammen? Warum wolltest du mit mir zusammen sein? Was bin ich eigentlich wert, so verarscht zu werden? Worte, die ganz schön lang ein Leben prägen können von Freunde.
Familie, Erziehung, Freunde, manchmal ist es auch was ganz Persönliches. Und da hat Maria auch in ihrer Klasse in Rostock dazu was mitgekriegt, als sie interviewt hat zum Thema Selbstwert.
Also ich bin in einer reinen Mädchenklasse, unsere Jungs sind schon verschwunden. Und also wir sind halt 15 Mädchen und wir haben eine Dicke dabei. Ansonsten sind wirklich alle mit einer relativ normalen Figur, dünn, normal oder halt wirklich eine Dicke. Ich habe sie halt gefragt, wie sie sich fühlen und so. Und sie haben echt gesagt, sie sind dick, also sie sagen es auch so immer, weil sie es einmal von ihren Eltern hören, weil sie es von den Freunden hören, weil sie es in den Medien sehen. Und ich versuche halt seit 3 Jahren, also wir sind 3 Jahre in einer Klasse, denen zu sagen, ey, es ist nicht so, ihr seid trotzdem geliebt, also ihr werdet gemocht. Und sie verstehen es nicht, sie wollen es gar nicht wissen, weil es halt immer wieder gesagt wird. Also was bei mir ganz doll drin ist, eine Freundin hat zu mir gesagt, meine Mutter sagt mir jedes Mal, du bist so fett, was isst du überhaupt? Und sie ist dünner als ich.
Es können aber auch ganz andere Dinge sein, die uns prägen. Bei mir war das zum Beispiel auch das Stichwort Schuld. Ich bin schuldig geworden. Schuldig wird man immer. Manchmal kann man es besser ab. Aber als ich ein bisschen älter als 20 war, ist bei mir was gewesen. Und ich kam damit überhaupt nicht klar. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Das ist mir passiert. Wie kann ich so drauf sein? Ich bin echt ein Schwein. Und das hat mich so geprägt, dass ich auch gedacht habe, naja, wer bin ich schon? Ich war total enttäuscht von mir selber und es hat mich erstmal geprägt, dass ich gar nicht mehr viel Mut hatte. Ja, Erfolg, Misserfolg kann einen auch ganz schön prägen. Erfolge, Maria.
Ja, also ich habe nochmal am Freitag habe ich noch mit einer Freundin geredet, als wir mit der S-Bahn nach Hause gefahren sind. Ich sag so, wir halten dann Sonntag den Vortrag zum Selbstwert. Und sagt sie so, ja, erzähl doch, wenn du im Praktikum bist, wenn du den Erfolg hattest, wenn du deinen Patienten therapiert hast, dann ging es dir gut. Dann warst du die Größte. Und ich dann so,
Das war nicht so. Also für mich war wichtig, dass ich für die Leute da bin, dass ich mein Bestes gegeben habe. Und sie hat aber gemeint, ihr ging es gut, wenn sie wirklich Erfolg hatte. Wenn sie zum Beispiel in Reha, also in Reha, da ist nie klar, ob du Erfolg hast oder nicht. Wenn da kein Erfolg zu sehen war, ging es ihr total mies. Sie war total dreckig und hat gedacht, sie ist nichts mehr wert.
Als ich mit 23 in die Schwesternschaft eingetreten bin, war das so, dass ich kurz danach mein Anerkennungsjahr gemacht habe an verschiedenen Schulen, unter anderem auch an einer Grundschule gleich hier im Nachbarort. Und meine Vorgängerin in der Klasse war eine Schwester, die hat schon ganz viele Jahre Religion unterrichtet. Und ich habe meine erste Stunde in dieser Klasse gehalten, kommt nach der Stunde ein kleiner Junge, guckt mich an und sagt, naja, bei Schwester so und so war es viel schöner. Es war meine erste Stunde. Ich bin nach Hause. Ich habe gedacht, nee, ich kann es vergessen, ja, das geht nicht. Und ich konnte monatelang mit überhaupt niemand über dieses Erlebnis reden. Das hat mich so tief getroffen und so viel bei mir ausgelöst, dass ich erstmal gar nicht mehr klar kam. Aber nicht nur die persönlichen Dinge prägen ein, manchmal ist auch unsere Gesellschaft, die Medien, und da hat Claudia auch was.
Ja, und zwar habe ich mir am Freitag für unser Anspiel auf unserer Langfahrt so eine Zeitung gekauft, eine Mädchenzeitung. Und da ist mir eine Überschrift ins Auge gestochen, und zwar, wie optimiere ich meinen Stil? 20 Fragen und Antworten, die Ihnen helfen, Ihren persönlichen Look zu finden. Und ich fand es ganz schön hart, weil hier ist einfach drauf, wie die Medien versuchen, uns klarzumachen, wer wir sind. Und die wollen einfach sagen, so und so musst du sein, dann bist du halt cool, dann bist du schön und dann bist du was wert. Und ich finde es einfach grausam, dass es eine dämliche Zeitung uns sagen muss, dass uns das Menschen sagen wollen, wann wir was wert sind.
Wir leben alle in einer Gegend, in der es ziemlich viel Arbeitslosigkeit gibt. Also hier in Württemberg, wenn ich recht informiert bin, bei 7-8%, bei uns in Mecklenburg so in der Ecke 25% oder mehr. Das heißt, in unseren Dörfern sind ganz, ganz viele Leute arbeitslos. Und ihr könnt euch vielleicht schon denken, mit was für einem Selbstwertgefühl die rumlaufen. Es ist oft so, die hätten eigentlich Zeit, aber sie haben ja das Gefühl, sie kriegen eh nichts gebacken. Also wir machen die Erfahrung, dass viele Erwachsene, die eigentlich Zeit hätten, ehrenamtlich irgendwo mitzuarbeiten, das nicht tun, weil sie sich nichts mehr zutrauen. Es wird ihnen eingebläut, das Hartz-IV-Empfänger, komm, vergiss es einfach mal. Also unsere Gesellschaft kann unter Umständen ganz schön grausam mit uns sein. Ja, so viel zum Thema, wovon hängt unser Selbstwertgefühl ab? Wahrscheinlich könnte jeder noch seine ganz persönlichen Beispiele anfügen. Vielleicht ist es gut, ihr macht euch selber mal Gedanken. Weil jetzt kommt die dritte Frage. Wo liegt jetzt eigentlich das Problem, wenn wir uns ja von Erfolg, Misserfolg leiten lassen? Wir haben festgestellt, unser Problem liegt darin, dass wir uns von Menschen, Medien und Meinungen abhängig machen. Stellt euch vor, dieser Sonnenschirm ist unser Selbstwertgefühl. Und wir sind so schlau, dass wir ganz viel glauben, ja, du musst so aussehen. Du musst das und das haben. Und wenn du mit 12 noch keinen Freund hattest, ich habe mal einen Sechsklässler gehabt, der hat zu mir gesagt, ich habe echt ein Problem, ich habe noch keine Freundin. Und er hat es ernst gemeint. 12 Jahre. Ja, das wird dir ja eingebläut. Wenn du mit 14 noch keinen Sex hast, bist du auch ein bisschen komisch drauf. Also wir machen uns oft von diesen Dingen abhängig, von den Sätzen, die uns prägen, die uns da reingefallen sind. Wie ich habe mich damals lähmen lassen in der Schule, sagt er, ja, bei der anderen war es toller. Ich war wie gelähmt. Wir machen uns abhängig. Wo liegt jetzt das Problem? Das Problem ist, sagt uns einer einen tollen Satz, zum Beispiel, Maria, das hast echt gut gemacht, ergo war erfolgreich, dann schwuppdiwupp, bei Maria steigt das Selbstwertgefühl. Sie fühlt sich so wichtig und so richtig bei diesem Beruf, ist einfach toll. Tja, und dann hatte aber Becky leider das Problem, dass ihr Freund
zu ihr gesagt hat, weißt du was, Mädel, du warst eh nie meine Traumfrau. Sie ist davon abhängig, schirm es zu. Du fühlst dich einfach nur beschissen. So wertlos, so missbraucht. Dann kommt der Nächste und sagt, ey, deine Figur, ne? Ey, die ist genau wie, ey, nee, deine Beine, wie bei Mariah Carey. Könntest auch so eine Statue machen lassen. Oh, und schon steigt das Selbstwertgefühl. Claudi fühlt sich genau wie Mariah Carey. Und so weiter. Wir könnten jetzt den Schirm ständig hin und her schwanken lassen, weil ich denke, das ist so typisch auch für uns Frauen, zumindest für uns hiervon. Das schwankt immer, ja? Es ist immer abhängig. Also angenommen, nachher kommt einer von euch zu uns und sagt, hey, der Vortrag war schon, naja, aber da waren ein paar Sachen und dann geht die Kritik los. Dann sinkt's vielleicht erstmal. Wenn es nachher einer von euch kommt und sagt, hey, war echt cool, wir denken, wow, toll, danke, ja, steigt. Vielleicht habt ihr das bei euch auch schon mal erlebt. Wir sind abhängig von dem, was Leute über uns denken, was sie zu uns sagen. Und wenn es richtig grausam war, angenommen, du bist missbraucht worden oder du hast was Schreckliches erlebt, da bleiben so viele Narben, so viele Verletzungen. Und was ist jetzt? Wer bist du? Mir ist mit 20 plus, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, hatte ich die Gelegenheit, meine Tante zu besuchen, die lag auf dem Sterbebett. Und es war ein Erlebnis, das werde ich nie mehr vergessen. Sie lag da und dann guckt sie mich an und sagt, Doro, jetzt bin ich gar nichts mehr wert. Und ich gucke sie an und sage, ja, warum denn nicht? Ich kann gar nichts mehr machen. Die hat ihr ganzes Leben lang gearbeitet und jetzt konnte sie nicht mehr arbeiten. Und die Frage hat sich mir so eingehämmert, die ist nichts mehr wert. Was bin ich denn wert, wenn ich nichts mehr kann? Das ist das Problem bei dem Thema. Wenn ich mich davon abhängig mache, was Leute über mich denken, wenn ich nur wertvoll bin, wenn ich toll gearbeitet habe, wenn ihr nachher sagt, der Vortrag war gut, wenn ich mich davon abhängig mache, dann bin ich das ärmste Schwein, das rumläuft. Weil angenommen, einer sagt, der Vortrag war nicht gut, dann, ja, was ist denn dann? Oder angenommen, Claudia kommt irgendwann mal in ihre Wechseljahre und sie legt ein paar Pfunde zu. Das passiert bei Frauen halt. Und sie ist davon abhängig. Ja, dann hat ihr Selbstwertgefühl ein kleines Problem. Wenn sie nur dann was ist, wenn sie schön ist, wenn sie schlank ist, dann hat sie spätestens, wenn es dumm läuft, in den Wechseljahren ein fettes Problem. Ein fettes Problem. Und so könnt ihr das fortsetzen. Oder angenommen, du machst super tolle Karriere. Und es ist in unserer Gesellschaft so, dass viele Leute arbeitslos werden, obwohl sie gut sind. Und du machst deinen Wert von deiner Arbeit abhängig. Du bist das ärmste Schwein. Das kann dir alles genommen werden. Da liegt das Problem. Wenn wir uns von den Sachen abhängig machen, es kann uns alles weggenommen werden. Und was sind wir dann noch wert? Warum bringen sich so viele Karrieretypen um, wenn sie mit 56 in Vorruhestand gehen? Sie haben ihren Wert von der Arbeit abgeleitet und jetzt sind sie nichts mehr. Das ist das Problem. Und deshalb ist es immer noch gut, dass wir immer noch da sitzen, weil jetzt kommt die spannendste Frage. Jetzt, wo kriegen wir eigentlich Hilfe her? Stopp, ich habe was vergessen. Wir haben ein Problem, Sie haben es jetzt erkannt und jetzt versuchen wir natürlich, das Problem auch in den Griff zu bekommen. Und da haben wir uns ganz nette Sachen so überlegt, wie man das alles in den Griff kriegen kann. Und zwar habe ich das ganz lange versucht, ich habe versucht, es allen Leuten recht zu machen. Ich habe fast meine eigene Meinung aufgegeben, ich wollte einfach anerkannt sein, angenommen sein. Also vertrete ich nicht meine eigene Meinung, sondern ich drehe mein Fähnchen nach dem Wind. So kann man das Problem versuchen, in den Griff zu kriegen. Ich gebe meine eigene Meinung auf. Oder zum Beispiel im Pädagogenberuf, du willst ja, dass deine Kinder dich irgendwie auch gern haben, dann kann es dir passieren, dass du irgendwie nicht mehr die Grenzen einhältst, die man eigentlich halten sollte. Du lässt alles mit dir machen, nur damit sie dich mögen. Du bist cool und alles Mögliche und setzt keine Grenze mehr. Du hast Angst, dass die Kinder am Ende sagen, hey, die Scheiße oder so. Nee, du willst ja cool sein, also machst du alles mit. Man versucht es irgendwie zu überspielen und Claudia hat dazu auch was erlebt. Wie sie es versucht.
Ja, und zwar habe ich ein kleines Problem mit mir selber und Ich weiß ganz genau, dass Gott mir klargemacht hat, dass es so nicht geht, dass ich so nicht weitermachen kann mit dem, was ich halt tue. Und ich merke halt immer wieder, dass ich total versagt, dass ich kriege es einfach nicht in den Griff. Und ich war vor 2 Wochen schon so weit, dass ich gedacht habe, Gott, bist du es nicht leid, mir zu vergeben? Hast du nicht langsam deine Lust daran verloren? Und dann reiße ich mein Kalenderblatt ab für Monat Juni und da steht drauf, seine Güte währet ewiglich. Und ich fand das so genial.
Claudia hat eine ganz andere Art gewählt, ihr Problem in den Griff zu kriegen. Davon werden wir nachher noch ein bisschen mehr hören. Aber manchmal versuchen wir es auch noch auf ganz andere Arten und Weisen. Und Becky hat da auch was dazu.
Das, wie ich über mich selber denke und wie Menschen über mich denken, ist auf Kilometer weit voneinander entfernt. Wenn die anderen denken, ich bin toll, heißt es noch lange, dass ich das auch von mir denke. Aber ich merke es ganz schnell, wenn die Leute das von mir denken. Und auf einmal fange ich an, mich genauso auch so zu verhalten. Wenn es mir schlecht geht und ich eigentlich keinen Mut habe, eine Sache zu machen, mache ich es trotzdem, weil ich weiß, die anderen erwarten es von mir. Und mitbekommen, dass ich es eigentlich nicht will und nicht kann, bekommt höchstens meine Zimmerkollegin, wenn ich verstört im Zimmer sitze und nicht mehr weiß, wie ich weiter soll. Aber vor den anderen zugeben, ehrlich sein, das ist schwer.
Es gibt auch Leute, die versuchen, das Problem so in den Griff zu kriegen wie Christine vorher. Man zieht sich einfach zurück, man schottet sich von der Außenwelt ab, kann dann auch keiner mehr verletzen. Man wird ein guter Schauspieler oder man kauft sich alles, was die Welt eben so hat. Du brauchst immer das Neueste. Und wie viele Jugendliche verschulden sich heutzutage? Vielleicht ist es auch dein Problem. Du weißt gar nicht mehr, wo du so viele Geld herkriegen sollst. Wir kennen auch eine, die versucht, ihre Sehnsucht nach Selbstwertgefühl mit Beziehungen irgendwie in den Griff zu kriegen. Du brauchst einen Freund. Wenn du keinen hast, bist du ja eh nix. Also eine Beziehung nach der anderen. Oder ich habe kürzlich jemanden getroffen, die hat zugegeben, ich kümmere mich einfach um die anderen. Dann habe ich sie gefragt, kümmerst du dich auch um dich selber? Man gibt sich komplett auf, damit man irgendwie noch gut dasteht. Ja, ich verausgabe mich und nur noch die anderen sind wichtig. Und dann kriege ich ja Feedback, ja, die findest du, oh, wie die sich einsetzt. Und man selber verkümmert. Man nimmt sich selber gar nicht mehr ernst und wichtig. Oder was leider, ich denke auch in unseren christlichen Kreisen oft üblich ist, man wechselt die Gemeinde. Man ist so lange in einer Kirchengemeinde, wie die Leute einen dort cool und geil finden. Und ist man nicht mehr so der Bringer, geht man schnell woanders hin, dann finden die Leute am Anfang ja wieder toll. Du gehst immer irgendwo hin, wo die Leute dich toll finden. Aber sobald es ein bisschen prickelig wird und die Leute vielleicht mal einen kleinen Konflikt mit dir haben, ziehst dich zurück. So kann man das Problem auch in den Griff kriegen. Oder es gibt Menschen, die leben einfach ein ganz sorgenvolles Leben. Man macht sich von morgens bis abends Gedanken, wie komme ich gut an? Und manche geben einfach an und sind nur cool und überspielen damit alles, was sie eigentlich beschäftigt. Also ihr merkt vielleicht, wenn wir solche Versuche unternehmen, kann das ganz, ganz schön stressig werden. Man ist immer irgendwie dabei zu überspielen. So, und jetzt kommt die spannende Frage. Wo finden wir eigentlich Hilfe? Der erste Schritt ist bei dir. Zu Hause bei dir. Du musst erstmal ehrliche Bilanz mit dir selber ziehen. Deshalb haben wir uns auch so viel Zeit genommen für den ersten Teil. Weil wenn du dein Problem nicht erkennst, brauchst du auch keine Hilfe. Ihr müsst euch für euch selber überlegen, woher nehmt ihr euren Selbstwert? Und jetzt gibt es leider Menschen, die bleiben ein Leben lang beim ersten Schritt stehen. Die analysieren sich von morgens bis abends. Sie beschäftigen sich nur noch mit sich selber und sagen dann, ja, ich habe doch ein Recht, dass ich mich minderwertig fühle, weil meine Eltern, und dann geht die Geschichte los. Und vielleicht haben die wirklich versagt. Aber man hält immer anderen was vor, ja, wegen denen bin ich so. Und man bleibt einfach nur bei diesem Schritt stehen und sagt, ja, es kann ja auch gar nicht anders sein. Und jetzt sind wir so, wir sind auf dem Pfingstjugendtreffen, das heißt, ihr seid alle auf dem Weg dabei, erwachsen zu werden. Und wenn man erwachsen wird, heißt es, ich lerne Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Ich zeige nicht mehr nur auf die anderen und sage, ja, wegen meinen Eltern, wegen meinen Brüdern, wegen meiner Lehrerin, wegen. Ich habe ja gar keine andere Chance. Sondern wenn ich erwachsen werde, heißt es, ich setze mich mit mir auseinander und ich übernehme die Verantwortung für mich. Ich bin verantwortlich als erwachsene Frau. Auf wen höre ich? Mich verpflichtet keiner dazu, mir die Zeitung an der Tanke zu kaufen und nachzulesen, wie ich aussehen muss. Verpflichtet mich keiner. Das ist meine Verantwortung, ob ich mir die kaufe oder nicht. Es ist meine Verantwortung, ob ich mir jeden Schrott im Internet runterlade und reinziehe und mich davon prägen lasse oder nicht. Es ist meine Verantwortung, wem ich glaube und wem ich nicht glaube. Auf wen ich höre, auf wen ich nicht höre. Das ist meine Verantwortung. Wir müssen also, wenn wir Hilfe finden wollen, den ersten Schritt unternehmen, bei uns anfangen und dann müssen wir einen zweiten Schritt gehen. Und vielleicht habt ihr das in diesen Tagen schon gemerkt, wenn es einen Gott gibt, der uns wirklich hergestellt hat, mit Liebe, mit Fantasie, dann finden wir auf die Frage nur eine Antwort bei diesem Gott. Weil die Frage ist ja, was bin ich eigentlich wert im Naturzustand, also nackig, ohne Kleider, ohne Make-up, ohne gestylte Frisur, ohne Zeugnisse? Was bin ich eigentlich nur ich? Ich selber heißt ja Selbstwert. Was bin ich wert? Und Gott sagt, das habt ihr vielleicht diese Tage schon mitgekriegt, du bist wer, du bist wichtig, du bist wertvoll. Ich habe dich geliebt, wunderbar und wunderschön gemacht. Und jetzt haben wir Deutschen eine ganz komische Angewohnheit. Ja, wir glauben das schon, Gott weiß das alles. Und wir können es ja vielleicht schon gar nicht mehr hören, dass Gott uns liebt und dass wir wichtig sind und so. Denn wir wissen ja immer alles besser. Gott, das kann überhaupt nicht stimmen, weil weißt du, was der neulich zu mir gesagt hat? Das glaube ich. Das ist unser Problem. Wir wissen alles besser. Uns kommt noch ein bisschen schlimmer. Arno Backhaus hat es auf den Punkt gebracht.
Manche machen das, was ihre Eltern ihnen vorgesagt haben. Manche reden das nach, was man ihnen vorplappert. Manche tun das, was der Chef sagt. Manche handeln so, wie sie erzogen wurden. Manche denken das, was die Medien ihnen vordenken. Manche verhalten sich so, wie es der Zeitgeist vorschreibt. Manche werden so wie ihre Freunde. Manche machen es so, wie die Nachbarn es auch machen. Viele kopieren, nur von Gott wollen sie sich nichts vorschreiben lassen. Komisch, oder?
Viele kopieren, nur von Gott wollen sie sich nichts verschreiben lassen. Komisch, oder? Wer mit seinem Selbstwert ein Problem hat und auf Gott verzichtet, der wird sein ganzes Leben lang, bis er stirbt, Probleme haben. Wenn Gott wirklich der Erfinder unseres Lebens ist, dann ist er der Einzige, der unseren Selbstwert unveränderlich festlegen kann. Das ist eine qualifizierte Aussage. Hier spricht der Spezialist, nicht irgendein Pfuscher. Arno Backhaus hat es so nett gesagt, denk dran, Gott ist wirklich Gott. Er bewirbt sich nicht erst um den Job. Ich habe ein Rückenproblem und manchmal denke ich, naja, so schlimm ist es ja nicht, ich gehe nicht zum Arzt. Vorher hat mich schon wieder eine Schwester angesprochen, und warst du schon, hast du schon eine Kur verschreiben lassen? Ich zögere das immer raus, weil ich immer Angst habe, wenn ich zum Arzt gehe und der sagt mir dann nachher, naja, so schlimm ist es nicht, dann denke ich, naja, warum war ich überhaupt da? Dann fühle ich mich ein bisschen blöd. Also ich zögere das raus. Und vielleicht denkst du das ja auch, naja, so schlimm ist mit dem Selbstwert auch nicht. Ja, ich muss da nicht extra mit Gott irgendwas, das kriege ich schon alleine hin. Das Problem ist, Gott sagt, wenn du ein mangelndes Selbstwertgefühl hast, dann bist du krank. Das ist nicht nur eine Lappalie, sondern hast du ein echtes Problem. Du bist krank. Ich möchte euch das einfach mal zumuten. Ich habe das bei mir selber gemerkt, dann bin ich krank. Man denkt immer nur die zum Psychologen, oh ja, nicht zum Psychologen oder sonst irgendwas. Oder hier T-Punkt, gestern hat mich eine angesprochen,
Wenn die sehen, dass ich ein T-Punkt-Schild auf meinem Ding habe, dann hauen die ab, ja? Man will ja mit niemand reden. Man ist doch immer gut, ne? Man braucht keine Hilfe. Und Gott sagt, doch, du brauchst Hilfe, du bist krank. Wenn du nicht weißt, was du wert bist und dich davon abhängig machst, was Leute über dich denken, dann bist du krank. Das Gute ist, wenn wir krank sind, sind wir in guter Gesellschaft. In der Bibel gibt es ganz viele Menschen, die hatten genau das gleiche Krankheitsbild. Nee, noch nicht. Nächstes Bild. Scotty? Nee, noch nicht. Erst nächstes Bild. Da ist ein Mose. Der Mose hatte genau das gleiche Problem. Er ist in einer gesunden Familie aufgewachsen. Sein Volk ist versklavt worden in Ägypten. Und Mose hat miterleben müssen, wie man sein Volk fertig macht. Und Mose hatte aber das Glück, dass er bei einer Familie aufwachsen durfte, die ihn richtig gefördert haben, am ägyptischen Pharaonenhof. Und so hat er die ersten 40 Jahre seines Lebens gedacht, naja, ich bin wer, ich bin toll, ich kann alles. Und er hat versucht, das Problem seines Volkes selber zu lösen. Und dabei hat er einen umgebracht. Und das hat bei ihm dazu geführt, dass er gedacht hat, ich bin gar nichts mehr. Scheiße, ich habe einen Fehler gemacht. Jetzt kann Gott mich schon gar nicht mehr gebrauchen. Ich bin nichts. Und dann hat er auf wunderbare Weise eine Wende erlebt und gemerkt, Gott kann ja aus einem Nichts was machen. Der wurde plötzlich eine Führerfigur für sein Volk. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich sein Geheimnis? Wie kam es bei Mose zu einer Wende? Und da wollen wir jetzt einfach mal reingucken in den Arztbesuch, der ihm geholfen hat. Und das Tolle ist, Gott hat ihm am Arbeitsplatz aufgesucht. Gott hat nicht nur Sprechstundenzeiten und macht Hausbesuche, sondern er sucht auch am Arbeitsplatz.
Moses. Moses.
Hier bin ich.
Zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Fürchte dich nicht. Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.
Warum kommst du zu mir?
Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk aus Ägypten führst.
Warum ich? Ich bin ungeschickt mit Worten. Wer bin ich, dass ich vor den Pharao trete?
Ich bin mit dir.
Wenn ich zu den Israeliten gehe und sage, Gott hat mich geschickt, werden sie mir nicht glauben. Sie werden fragen, wie ist sein Name?
Ich bin, der ich bin.
Sie werden nicht auf mich hören. Warum sollten sie? Sie werden nach Zeichen fragen.
Den Stab da. Wirf ihn auf die Erde.
Diese Begegnung hat das Leben von Mose verändert. Ein Mann, der ein gebrochenes Selbstwertgefühl hatte, der gedacht hat, wer bin ich denn noch? Ich habe einen Mann umgebracht. Keiner hat mehr nach ihm gefragt. Wer bin ich noch? Der erlebt im Alter von 80 Jahren, also ihr merkt schon, das Thema kann einen ganz lange beschäftigen, mit 80 hat er erst Hilfe gefunden. In dieser Begegnung der brennende Dornbusch, da redet der lebendige Gott mit ihm. Und Mose kann seine Frage stellen, wer bin ich denn eigentlich?
Und dann kriegt er die Hilfe. Sein Geheimnis war, dass Gott ihm etwas verschreibt. Und zwar nicht irgendeine Pille oder eine was zum Trinken, so ein Saft, sondern Gott verschreibt sich selber. Er sagt, du, wenn du das Problem in den Griff kriegen willst, dann brauchst du mich. Du brauchst keine Pille, du brauchst eine Person, du brauchst mich. Ich bin Gott. Und Gottes Name auf Hebräisch heißt Jahwe. Das heißt auf Deutsch, ich bin. Ich bin unveränderlich. Ich ändere meine Meinung nicht ständig, sondern ich bleibe dabei. Wenn ich gesagt habe, ich liebe dich, dann gilt es, auch wenn du einen Mann umgebracht hast. Wenn du enttäuscht von dir bist, ich bleibe dabei, ich liebe dich. Und wenn du Erfolg hast, liebe ich dich nicht mehr. Meine Liebe ist immer die gleiche Liebe. Ich bin der liebende Gott. Ich bin die Liebe. Ich bin immer für euch da. So hat es einer mal übersetzt, diesen Gottesnamen. Und es war die Medizin. Mose hat angefangen, mit diesem Gott zu leben. Er hat angefangen, mit diesem Gott zu reden. Er hat angefangen, auf diesen Gott zu hören. Sich nicht mehr abhängig zu machen von dem, was Leute denken. Der hatte nämlich oft ganz schön viel Stress mit seinem Volk. Die haben ihn niedergemacht. Die haben ihn verwünscht. Mose hätte im Erdboden versinken müssen. Nein, ist er nicht. Weil er wusste, da ist ein Gott. Dieser Gott, der steht jetzt zu mir, auch wenn ich Mist gebaut habe. Es gilt, ich bin wer, ich bin wichtig. Ein unveränderlicher Gott. Und wenn du das Problem in den Griff kriegen willst, musst du diesen Gott kennenlernen. Und wir haben es mal versucht für euch so zu machen, diesen Namen Jahwe nochmal mit einzelnen Gottesnamen zu füllen, weil uns daran aufgegangen ist, was uns wirklich helfen kann in dieser Beziehung mit Gott. Das J, haben wir gesagt, das steht für Jesus. Jesus ist Gottes Sohn und dieser Jesus sagt ja. Das wird dadurch deutlich, dass er vor 2000 Jahren diesen Planeten aufgesucht hat, wo lauter verrückte Typen rumlaufen, die immer denken, sie kriegen alles selber in den Griff, die Probleme haben noch und nöcher. Und Gott sagt, ich gucke mir das nicht nur von oben an, sondern ich komme mitten rein in eure Probleme. Ich will wissen, wie sich's anfühlt. Und Jesus hat alles durchgemacht, was wir oft durchmachen. Er ist verachtet worden, bespuckt worden, blöd geredet worden. Er hatte nicht nur Erfolg. Das ging so weit, dass sie ihn umgebracht haben. Fertig, der sollte nichts mehr zu melden haben. Und dieser Jesus, der ist am dritten Tag auferstanden nach seiner Kreuzigung und sagt, Leute, ihr könnt mir vertrauen. Es gilt sogar noch in der Todesstunde. Ich sag ja zu dir. Und wenn du nichts mehr arbeiten kannst, ich sag ja zu dir. Und wenn du schuldig geworden bist, ich sag ja zu dir. Jesus heißt übersetzt Retter. Jesus ist gekommen, um uns von Schuld zu retten. Der sagt, du, auch wenn du eine Schweinerei dir erlaubt hast oder wenn du heute Morgen gecheckt hast, ja, ich bin auch Sünder. Sünder heißt, ich drehe mich um mich. Und Jesus sagt, du, ich drehe mich nicht um mich, sondern ich drehe mich um dich. Ich stehe auf dich. Du bist für mich wichtig. Und Jesus dreht sich um mich und will mir helfen, mich aus meiner Selbstdrehung rauszudrehen und auf ihn zu schauen. Und Jesus sagt, ja, ja, was willst du eigentlich? Was soll ich für dich tun? Brauchst du Vergebung? Brauchst du Liebe? Ich bin für dich da. Jesus heißt Retter. Der will uns wegnehmen, was uns von ihm trennt. Weil, wenn er ja sagt, sagt er nicht zu allem Ja und Amen. Ich habe im Laufe meines Lebens gemerkt, ich mag keine Freunde mehr, die nur Ja und Amen zu mir sagen. Ich liebe mittlerweile vor allen Dingen die Menschen, bei denen ich weiß, die nehme ich an, aber die mir auch sagen, pass mal auf Mädel, das war nicht okay. Ich liebe sie. Weil ich denke, wir haben heute viel zu wenig Menschen, die einem wirklich die Wahrheit sagen. Die sagen, du pass mal auf, das ist glaube ich nicht ganz in Ordnung. Und so ist Jesus auch. Der lässt uns nicht laufen. Der will das, was bei uns blüht, was aufblüht. Und deshalb sagt er nicht zu allem Ja und Amen, aber er sagt was anderes. Das ist die Stärke von Jesus. Dazu ist er gekommen. Ich vergeb dir und ich vergeb dir nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Das tut Gott. Und wenn du vielleicht ein Problem hast mit deinem Selbstwertgefühl, weil dich irgendwas plagt, was nicht in Ordnung war, dann darfst du heute Abend wissen, Jesus steht zu dir. Steht zu dir und sag's ihm. Das ist mir damals ganz schwer gefallen. Ich habe euch vorher erzählt, mit ungefähr 20 habe ich was gemacht, wo ich gedacht habe, was bin ich für ein Schwein? Und ich habe Wochen gebraucht, bis ich den Mut hatte, dazu zu stehen, zuzugeben, ja, so bin ich. Und ich habe Wochen gebraucht, vielleicht sogar Monate, bis ich zu einer anderen Person hingegangen bin und gesagt habe, ich muss mit dir mal drüber reden. Ich krieg's nicht mehr alleine hin. Ich kann mich nicht mehr lieben. Ich kann mir nicht vergeben. Ich habe einen anderen Menschen gebraucht, der mir dann gesagt hat, doch, Jesus bleibt dabei. Er vergibt dir. Der weiß es doch eh. Was ist die Hilfe? Wir müssen einen Gott kennenlernen, der das, was er anfängt, auch vollendet. Das ist die Stärke Gottes. So ist sein Name. Ich bin der Anfänger und Vollender. Vielleicht fängt Gott heute Abend an deinem Selbstwertgefühl was zu tun. Es hört aber heute Abend nicht auf. Das wird bis zum Lebensende gehen. Und er kriegt das hin mit dir. Das ist seine Spezialität. Gott ist kein Pfuscher. Claudia hat euch vorher erzählt, dass sie immer wieder gedacht hat, ah nee, jetzt nicht schon wieder. Immer das gleiche Problem. Du darfst bei Gott 1000 Mal mit dem gleichen Problem kommen. Der lässt dich nicht hängen. Der bringt es mit dir zu Ende. Und darin liegt unsere Hilfe. Wir brauchen diesen Gott. Nächstes. Lasst euch das ganz tief ins Herz fallen. Wir sind Bio-Objekte, wir sind keine Technik-Objekte. Alles, was bei uns geschieht, braucht Zeit. Aber ihr dürft wissen, irgendwann kommt der Tag, da blüht was auf. Da könnt ihr es vielleicht schon glauben, auch wenn ihr wieder so einen ganz blöden Satz reingehauen gekriegt habt, dass das abprallt. Und ihr sagt, nein, Jesus hat gesagt, ich bin trotzdem wichtig. Das braucht ihr dem nicht sagen, aber euch selber. Nein, ich bin wertvoll. Auch wenn ich jetzt meine Ausbildung nicht geschafft habe. Ich muss wiederholen. Dieser Jahwe, dieser Gott ist ein Herzenskenner. Der weiß, was wir brauchen. Wir brauchen ein Home at Heaven. Wir Frauen sind ja normalerweise so, dass wir es gern haben, wenn man mit jemandem quatschen kann, wenn man Zeit hat. Und dieser Herzenskenner weiß das. Und er bietet dir an und mir und uns, du lass doch von dir hören. Himmel ist immer da, wo Gott zum Zug kommt. Home at Heaven heißt, ich nehme Gott endlich mal ernst. Und wenn er mir anbietet, du, jetzt rede doch mal mit mir. Der Mose hat's gemacht, er hat Gott seine Frage gestellt. Wer bin ich? Ich kann das doch nicht, ich kann doch nicht mal richtig reden. Ich stotter da ja was rum, wie soll ich denn vor den Pharao treten? Vielleicht denkst du, oh, das kann ich nicht. Dann sag's Gott doch. Der hört dir gerne zu. Und er sagt auch nicht, ah ja, ist nicht so schlimm, komm, Kopf hoch, wird schon. Der sagt, nein, ich nehme dein Problem ernst. Und Himmel ist immer da, wo Gott zum Zug kommt. Lass doch Gott auch mal mit dir reden. Also ich brauche das. Ich habe mal mit jemandem ein Experiment gemacht. Der hat zu mir gesagt, verzichte doch mal 30 Tage darauf, Bibel zu lesen. Ich bin fast am Stock gegangen. Weil ich bin jemand, mein Selbstwertgefühl ist nicht das Beste. Ich brauche es, dass dieser Gott mit mir redet und mir immer wieder sagt, beim Bibellesen, du, ich weiß, was du heute brauchst. Und du bist wichtig und du bist wertvoll und das wird schon. Gib mir doch deine Sorgen ab. Ich brauche es, dass Gott mit mir redet. Das ist seine Stärke. Er kennt unser Herz. Und wenn ihr aufs Bibellesen verzichtet, kriegt ihr das Problem auch nicht in den Griff. Es geht nicht. Weil du kannst dir deinen Wert nicht selber geben. Ich kann mir nicht sagen, naja, ich bin schon okay. Das kann ich mir vielleicht einreden, aber glauben kann ich es nicht. Das muss mir ein anderer sagen. Und deshalb brauche ich die Bibel. Und das Nächste, was ich brauche, ist Gemeinschaft. Himmel ist da, wo Gott zum Zug kommt. Und Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich bin nicht verheiratet, aber deshalb bin ich trotzdem nicht allein. Ich brauche andere Christen, mit denen ich mich treffe. Und wir haben uns zum Beispiel alle kennengelernt im Jugendkreis. Der ist durch euch eigentlich entstanden. Und es war so, da kommen Menschen zusammen, die passen eigentlich nicht zusammen. Einer saß schon in U-Haft. Den konnte Maria zum Beispiel nicht leiden, weil sie nämlich genau wusste, wie der Typ drauf ist. Und wir sind in einem Jugendkreis, wir haben uns von Anfang an alle nicht wirklich riechen können. Und jetzt kommt's. Jetzt beschenkt Gott uns mit einer Gemeinschaft, wo wir lernen, zueinander zu stehen. Wir erleben das nämlich erst, seitdem wir geblieben sind. Maria hat kürzlich mal gesagt, sie hat sich überlegt, ob sie geht. Sie ist geblieben. Und jetzt passiert was ganz Spannendes. Wir lernen, uns miteinander auseinanderzusetzen. Zueinander zu stehen, auch wenn es mal nicht so toll läuft, das ist Gemeinschaft. Und auf diese Gemeinschaft können wir nicht verzichten. Und da hat die Becky auch noch was dazu zu sagen. Wie wichtig das ist fürs Thema Selbstwert.
In unserer Schule haben wir ein Fach, da geht es darum, wie man anderen Menschen helfen kann. Hört man es nicht? Fach, genau. Da geht es darum, wie man anderen Menschen helfen kann, wenn die zu einem kommen und einem ein bisschen was erzählen. Und die Schwester, die es gehalten hat, hat als erstes gemeint, wenn ihr jemand helfen wollt, dann müsst ihr euch selber helfen lassen. Und die nennen das immer Seelsorge und so, also für die Seele sorgen. Und ich wusste schon ganz lange, ja, Becky, für dich wäre es eigentlich auch mal dran. Aber ich habe immer gedacht, ich bin eigentlich okay und grundsätzlich bin ich, ja, ich bin okay, ich muss da nicht hin. Aber ich wusste, Becky, es ist für dich dran, weil du willst im Grunde auch mal Menschen helfen. Und ich habe einen Spaziergang gemacht und ich wusste ganz genau, Gott hat zu mir gesagt, Becky, geh und mach Seelsorge. Also gut, bin ich zu der Schwester gegangen, weil sonst hätte ich es eh nie gemacht. Bin zu ihr reingestürmt ins Zimmer und habe gesagt, Schwester Gretel, ich möchte gerne zu dir in Seelsorge, aber ich habe kein Problem, ich gehe da nur hin, weil ich anderen helfen möchte. Sie hat ziemlich gegrinst und hat gemeint, okay, also habe ich es kapiert, du hast kein Problem, aber du willst in Seelsorge. Ich so, ja genau, so sieht's aus. Und seitdem bin ich bei ihr und rede regelmäßig mit ihr und mir konnte nichts Besseres passieren. Weil zum Beispiel in dem Unterricht ging es ums Thema Vergeben. Und sie hat so ein Bild genommen und hat gemeint, wenn mir jemand was angetan hat, so wie ich das vorhin erzählt habe von meinem ehemaligen Freund, und ich ihm nicht vergebe, dann tue ich ihm nichts Böses, sondern im Grunde mir. Dann ist es so, wie wenn ich eine Tasche habe und ihm die ständig hinterher trage, weil er hat sie mir aufgelastet durch diesen Satz. Und wenn ich ihm nicht vergebe, dann laufe ich ständig im Grunde ihm hinterher und trage es ihm hinterher, anstatt dass ich sage, okay, ich vergebe dir und ich lege die Last nieder und kann meinen eigenen freien Weg gehen. Und das alles kam wieder hoch und ich konnte zu der Schwester gehen und ihr das erzählen. Konnte ihr sagen, wie mich das verletzt hat. Und wir haben es gemeinsam vor Jesus gebracht und ich habe gesagt, Jesus, ich will ihm vergeben. Nicht, weil es ihm gut tut, sondern für mich selber. Und ich kann es euch nur empfehlen, sucht euch Frauen, die älter sind wie ihr, zu denen ihr Vertrauen habt, geht und redet regelmäßig mit ihnen. Weil ich habe im Nachhinein merken müssen, wie arrogant war ich eigentlich, zu glauben, dass ich mein Leben allein auf die Reihe kriege. Warum soll ich nicht den Rat von jemand annehmen, der ein bisschen älter ist und der das Leben ein bisschen mehr checkt wie ich? Gönnt's euch für euch selber.
Was hilft? Wo finden wir Hilfe, wenn wir das wirklich anpacken wollen, Verantwortung für uns übernehmen möchten? Wir finden die Hilfe nur bei dem, der von sich sagt, du, ich bin ein wunderbarer Ratgeber und ich schätze dich auch richtig ein. Wir werden ja oft eingeschätzt, abgeschätzt, man wird abgecheckt, ne, wie ist es so? Und oft fällt man durch. Und bei Gott gilt immer WWW. Wertvoll und wunderbar und wichtig. Und nächstes Mal, wenn du ins Internet gehst unter www, dann denk da dran. Das ist das, was der wunderbare Ratgeber dir mit auf den Weg geben will. Das stimmt. Du bist wunderbar und wertvoll und wichtig. Und wenn du denkst, ach, ich kann es eh nicht, mich kann Gott nicht brauchen. Also ich habe zum Beispiel als Jugendliche schon gedacht, wenn ich gehört habe, irgendeine Frau geht in die Mission, vielleicht nur ein bisschen älter als ich, ich habe gedacht, naja, mit der kann Gott was machen, mit mir nicht. Ich habe immer mich verglichen und ich fiel immer unten durch und habe immer gedacht, aus mir kann Gott eh nichts machen. Stimmt nicht. Und wenn du das glaubst, stimmt's auch nicht. Wenn du glaubst, dass du nichts Besonderes bist und dass Gott mit dir nichts Besonderes vorhat und du eh nichts bist, dann hast du nicht recht. Das ist die Wahrheit. Und du musst entscheiden, wem du hörst. Du glaubst wohl, du bist was Besonderes? Stimmt. Gott sagt, du hast absolut recht. Glaub's doch endlich. Und das Nächste ist eigentlich mit am wichtigsten. Dieser Gott nennt sich Erlöser. Der will uns von all dem lösen, wovon wir uns abhängig machen. Das ist nicht schlimm, wenn du heute Abend feststellst, ja, ich bin verdammt abhängig von anderen Menschen. Gott will dich davon befreien. Dazu ist er gekommen. Und dann wirst du vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben Freiheit erleben. Und du wirst dich trotzdem mit Menschen umgeben. Ich habe trotzdem mit Menschen zu tun. Und wenn die mir was Nettes sagen, muss ich mich nicht abhängig machen, sondern ich kann sagen, danke Gott. Dankbarkeit ist eine Art, wie man mit anderen umgehen kann. Ich mache mich nicht mehr abhängig, ich brauche sie nicht mehr. Aber es ist schön, dass es sie gibt. Das ist Freiheit, wenn man ein dankbarer Mensch wird. Und dazu will dich Gott einladen. Jetzt hängt es von dir ab, ob du es glauben willst oder nicht. Ich sag dir noch was. Selbstwert und Selbstwertgefühl sind zweierlei Dinge. Den Selbstwert hast du, ob du es fühlst oder nicht. Manchmal fühle ich es, manchmal fühle ich es nicht. Und mir hat mal eine Frau gesagt, du, nimm doch die Worte wichtiger als deine Gefühle. Das muss ich lernen, weil ich bin ein Gefühlsmensch. Und wenn du es glaubst, dann gibt's nur noch eins, leb es. Leb das, was du glaubst und versteck dich nicht mehr. Tja, und tschüss. Wir laden euch ein, noch einen Augenblick mit diesem Gott zu reden. Und dann drüben ist bestimmt noch ein Plätzchen für euch. Okay, ich rede noch mit Gott. Wenn ihr leise rausgeht und die, die noch mitbeten wollen, bleiben einfach noch kurz leise sitzen. Jesus, danke, dass du weißt, wie es uns geht mit unserem Selbstwert. Und ich danke dir, dass du uns ernst nimmst und dass du uns immer wieder Fragen stellst. Ich danke dir, dass du nicht locker lässt, dass du nachfragst. Und jetzt schenk uns den Mut, dir zu glauben. Und schenk uns auch den Mut, Freundschaften zu leben, Gemeinschaft zu leben, verbindlich, dass wir es erleben. Danke, dass du treu bist. Und danke, dass wir uns von dir abhängig machen können und dass sich deine Meinung nicht ändert. Lass diese Gewissheit in uns wachsen, dass wir wertvoll sind und dass du uns gebrauchen möchtest in dieser Welt, dass Menschen frei werden. Fang bei mir an, fang bei uns an und jetzt segne uns bitte heute Abend. Amen.